Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Verbotene Reden. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Wir sind wieder soweit. Reden, welche die Staatsräson kritisieren, werden nicht nur verboten, sondern den Rednern, egal ob Wissenschaftlern, Politikern oder Aktivisten, wird verboten, über Themen zu sprechen, welche der Meinung der Regierung widersprechen. Seit der Gründung der Bundesrepublik hat es einen solchen Fall nicht gegeben, dass dem ehemaligen Minister eines EU-Mitglieds verboten wurde, in Deutschland eine Rede zu halten. Gerade deshalb müssen wir uns anhören, was er denn so Schlimmes sagte. Deshalb beginnt dieser Podcast mit der Übersetzung der Rede von Yannis Varoufakis, welche verboten worden war, zu halten. Und natürlich müssen dann ein paar Worte zum vorläufigen Urteil des Internationalen Gerichtshofs im Fall Nicaragua gegen Deutschland wegen Beihilfe zum Völkermord durch Israel in Gaza folgen, mit einer Einschätzung der zukünftigen Entwicklung. Die Rede. Freunde, herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank, dass Sie hier sind, trotz der Drohungen, trotz des harten Polizeieinsatzes vor dem Veranstaltungsort, trotz des Aufgebots der deutschen Presse, trotz des deutschen Staates, trotz des deutschen politischen Systems, das Sie für Ihre Anwesenheit verteufelt. Warum ein Palästinenserkongress, Herr Varoufakis? Fragte mich kürzlich ein deutscher Journalist. Weil, wie Hanan Azrawi einmal sagte, wir können uns nicht darauf verlassen, dass die zum Schweigen gebrachten Menschen uns von ihrem Leid berichten. Heute hat sich Azrawis Grund auf bedrückende Weise verstärkt. Weil wir uns nicht darauf verlassen können, dass die zum Schweigen gebrachten, die ebenfalls massakriert werden und hungern, uns von den Massakern und dem Hunger berichten. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Weil ein stolzes, ein anständiges Volk, das deutsche Volk, auf einen gefährlichen Weg in eine herzlose Gesellschaft geführt wird, indem es mit einem weiteren Völkermord in Verbindung gebracht wird, der in seinem Namen und mit seiner Mitschuld verübt wurde. Ich bin weder Jude noch Palästinenser, aber ich bin unglaublich stolz, hier unter Juden und Palästinensern zu sein, meine Stimme für Frieden und universelle Menschenrechte mit den jüdischen Stimmen für Frieden und universelle Menschenrechte zu vereinen, mit den palästinensischen Stimmen für Frieden und universelle Menschenrechte. Dass wir heute hier zusammen sind, ist ein Beweis dafür, dass Koexistenz nicht nur möglich ist, sondern dass sie schon da ist, schon jetzt. Warum kein jüdischer Kongress, Herr Varoufakis? Fragte mich derselbe deutsche Journalist, der sich einbildete, er sei schlau. Ich habe seine Frage begrüßt. Denn wenn auch nur ein einziger Jude irgendwo bedroht wird, nur weil er oder sie Jude ist, werde ich den Davidstern an meinem Revers tragen und meine Solidarität anbieten, koste es, was es wolle. Um es klar zu sagen, wenn irgendwo auf der Welt Juden angegriffen würden, wäre ich der Erste, der sich für einen jüdischen Kongress einsetzen würde, um unsere Solidarität zu bekunden. Ebenso werde ich, wenn Palästinenser massakriert werden, weil sie Palästinenser sind, nach dem Dogma, dass sie Hamas gewesen sein müssen, weil sie tot sind, mein Palitüch tragen und meine Solidarität bekunden, koste es, was es wolle. Die universellen Menschenrechte sind entweder universell oder sie bedeuten nichts. In diesem Sinne habe ich die Frage des deutschen Journalisten mit ein paar eigenen Fragen beantwortet. Werden 2 Millionen israelische Juden, die vor 80 Jahren aus ihren Häusern in ein Freiluftgefängnis geworfen wurden, immer noch in diesem Freiluftgefängnis festgehalten, ohne Zugang zur Außenwelt, mit minimaler Nahrung und Wasser, ohne Chance auf ein normales Leben, ohne Möglichkeit, irgendwo hinzureisen und seit 80 Jahren regelmäßig bombardiert? Nein. Werden die israelischen Juden absichtlich von einer Besatzungsarmee ausgehungert, winden sich ihre Kinder auf dem Boden und schreien vor Hunger? Nein. Gibt es tausende verletzter jüdischer Kinder ohne überlebende Eltern, die durch die Trümmer ihrer ehemaligen Häuser kriechen? Nein. Werden die israelischen Juden heute von den modernsten Flugzeugen und Bomben der Welt bombardiert? Nein. Erleben die israelischen Juden einen völligen Ökozid an dem bisschen Land, das sie noch ihr eigen nennen können, keinen einzigen Baum mehr, unter dem sie Schatten suchen oder dessen Früchte sie kosten können? Nein. Werden israelisch-jüdische Kinder heute auf Befehl eines UN-Mitgliedstaats von Scharfschützen getötet? Nein. Werden israelische Juden heute von bewaffneten Banden aus ihren Häusern vertrieben? Nein. Kämpft Israel heute um seine Existenz? Nein. Wenn die Antwort auf eine dieser Fragen ja wäre, würde ich heute an einem jüdischen Solidaritätskongress teilnehmen. Freunde, Wir hätten heute gern eine anständige, demokratische und von gegenseitigem Respekt geprägte Debatte darüber geführt, wie wir Frieden und universelle Menschenrechte für alle Juden und Palästinenser, Beduinen und Christen vom Jordan bis zum Mittelmeer mit Menschen, die anders denken als wir, erreichen können. Leider hat das gesamte deutsche politische System beschlossen, dies nicht zuzulassen. In einer gemeinsamen Erklärung haben sich nicht nur die CDU, CSU oder die FDP, sondern auch die SPD, die Grünen und bemerkenswerterweise zwei Spitzenpolitiker der Partei Die Linke zusammengetan, um sicherzustellen, dass eine solche zivilisierte Debatte, in der wir durchaus unterschiedlicher Meinung sein können, in Deutschland niemals stattfinden wird. Ich sage zu Ihnen, ihr wollt uns zum Schweigen bringen, uns verbieten, uns dämonisieren, uns anklagen. Ihr lasst uns also keine andere Wahl, als euren Anschuldigungen mit unseren Anschuldigungen zu begegnen. Ihr habt es so gewollt, nicht wir. Sie beschuldigen uns des antisemitischen Hasses. Wir beschuldigen Sie, der beste Freund der Antisemiten zu sein, indem Sie das Recht Israels Kriegsverbrechen zu begehen mit dem Recht der israelischen Juden sich zu verteidigen gleichsetzen. Sie beschuldigen uns, den Terrorismus zu unterstützen. Wir beschuldigen Sie, den legitimen Widerstand gegen einen Apartheidsstaat mit Gräueltaten gegen Zivilisten gleichzusetzen, die ich immer verurteilt habe und immer verurteilen werde, wer auch immer sie begeht, Palästinenser, jüdische Siedler, meine eigene Familie, wer auch immer. Wir werfen Ihnen vor, dass Sie die Pflicht des Volkes von Gaza nicht anerkennen, die Mauer des offenen Gefängnisses einzureißen, in dem es seit 80 Jahren eingeschlossen ist, und dass Sie diesen Akt des Einreißens der Mauer der Schande, die genauso wenig zu verteidigen ist wie die Berliner Mauer, mit Terrorakten gleichsetzen. Sie werfen uns vor, den Terror der Hamas vom 7. Oktober zu bagatellisieren. Wir beschuldigen Sie, die 80-jährige ethnische Säuberung der Palästinenser durch Israel und die Errichtung eines eisernen Apartheidssystems in Israel-Palästina zu verharmlosen. Wir beschuldigen Sie, Netanjahus langjährige Unterstützung der Hamas als Mittel zur Zerstörung der Zwei-Staaten-Lösung, die Sie angeblich befürworten, zu bagatellisieren. Wir beschuldigen Sie, den beispiellosen Terror der israelischen Armee gegen die Menschen in Gaza, im Westjordanland und im Osten Jerusalems zu bagatellisieren. Sie werfen den Organisatoren des heutigen Kongresses vor, dass wir, ich zitiere, nicht daran interessiert sind, vor dem Hintergrund des Krieges in Gaza über Möglichkeiten der friedlichen Koexistenz im Nahen Osten zu sprechen. Ist das Ihr Ernst? Haben Sie den Verstand verloren? Wir werfen Ihnen vor, einen deutschen Staat zu unterstützen, der nach den Vereinigten Staaten der größte Lieferant von Waffen ist, die die Netanjahu-Regierung benutzt, um Palästinenser im Rahmen eines großen Plans zu massakrieren, der eine Zwei-Staaten-Lösung und ein friedliches Zusammenleben zwischen Juden und Palästinensern unmöglich machen soll. Wir werfen Ihnen vor, dass Sie nie die relevante Frage beantworten, die jeder Deutsche beantworten muss. Wie viel palästinensisches Blut muss noch fließen, bevor Ihre berechtigte Schuld am Holocaust abgewaschen ist? Um es klar zu sagen: Wir sind hier in Berlin mit unserem palästinensischen Kongress, weil wir im Gegensatz zum deutschen politischen System und den deutschen Medien Völkermord und Kriegsverbrechen verurteilen, unabhängig davon, wer sie verübt hat. Weil wir die Apartheid im Land Israel-Palästina ablehnen, egal wer die Oberhand hat, so wie wir die Apartheid im amerikanischen Süden oder in Südafrika abgelehnt haben. Weil wir für universelle Menschenrechte, Freiheit und Gleichheit unter Juden, Palästinensern, Beduinen und Christen im alten Land Palästina eintreten. Und damit wir uns über die berechtigten und bösartigen Fragen, die wir immer bereit sein müssen zu beantworten, noch klarer werden: Verurteile ich die Gräueltaten der Hamas? Ich verurteile jede einzelne Gräueltat, unabhängig davon, wer der Täter oder das Opfer ist. Was ich nicht verurteile, ist der bewaffnete Widerstand gegen ein Apartheidssystem, das als Teil eines langsam brennenden, aber unaufhaltsamen Programms der ethnischen Säuberung konzipiert ist. Anders ausgedrückt, ich verurteile jeden Angriff auf Zivilisten, während ich gleichzeitig jeden feiere, der sein Leben riskiert, um die Mauer einzureißen. Befindet sich Israel nicht in einem Krieg um seine Existenz? Nein, ist es nicht. Israel ist ein nuklear bewaffneter Staat mit der vielleicht technologisch fortschrittlichsten Armee der Welt und der gesamten US-Militärmaschinerie im Rücken. Es gibt keine Symmetrie mit der Hamas, einer Gruppe, die Israelis ernsthaften Schaden zufügen kann, die aber in keiner Weise in der Lage ist, Israels Militär zu besiegen oder Israel auch nur daran zu hindern, den langsamen Völkermord an den Palästinensern im Rahmen des Apartheid-Systems, das mit langjähriger Unterstützung der USA und der EU errichtet wurde, fortzusetzen. Ist die Angst der Israelis, dass die Hamas sie auslöschen will, nicht berechtigt? Natürlich ist sie das. Die Juden haben einen Holocaust erlitten, dem Pogrome und ein tief verwurzelter Antisemitismus vorausgingen, der Europa und Amerika seit Jahrhunderten durchdringt. Es ist nur natürlich, dass die Israelis in Angst vor einem neuen Pogrom leben, wenn die israelische Armee einknickt. Aber indem der israelische Staat seinen Nachbarn die Apartheid aufzwingt und sie wie Untermenschen behandelt, schürt er das Feuer des Antisemitismus, stärkt Palästinenser und Israelis, die sich gegenseitig vernichten wollen, und trägt letztlich zu der schrecklichen Unsicherheit bei, die Juden in Israel und in der Diaspora plagt. Die Apartheid gegen die Palästinenser ist die schlimmste Selbstverteidigung der Israelis. Was ist mit dem Antisemitismus? Er ist immer eine klare und gegenwärtige Gefahr. Und sie muss bekämpft werden, insbesondere wenn sie in den Reihen der globalen Linken und der Palästinenser auftritt, die für palästinensische Bürgerrechte kämpfen, überall auf der Welt. Warum verfolgen die Palästinenser ihre Ziele nicht mit friedlichen Mitteln? Sie haben es getan. Die PLO hat Israel anerkannt und auf den bewaffneten Kampf verzichtet. Und was haben sie dafür bekommen? Absolute Demütigung und systematische ethnische Säuberung. Das hat die Hamas gestärkt und sie in den Augen vieler Palästinenser als die einzige Alternative zu einem langsamen Völkermord unter Israels Apartheid erscheinen lassen. Was sollte jetzt getan werden? Was könnte Israel und Palästina Frieden bringen? Ein sofortiger Waffenstillstand. Die Freilassung aller Geiseln, die der Hamas und der Tausenden, die von Israel festgehalten werden. Ein Friedensprozess unter der Schirmherrschaft der UNO, unterstützt durch die Verpflichtung der internationalen Gemeinschaft, die Apartheid zu beenden und gleiche bürgerliche Freiheiten für alle zu gewährleisten. Was an die Stelle der Apartheid treten soll, müssen Israelis und Palästinenser zwischen der Zwei-Staaten-Lösung und der Lösung eines einzigen föderalen säkularen Staates entscheiden. Freunde, wir sind hier, weil Rache eine falsche Form des Kummers ist. Wir sind hier, um nicht für Rache zu werben, sondern für Frieden und Koexistenz zwischen Israel und Palästina. Wir sind hier, um den deutschen Demokraten einschließlich unserer ehemaligen Genossen von Die Linke zu sagen, dass sie sich lange genug mit Schande bedeckt haben. Dass zwei Unrechte kein Recht ergeben, dass das Zulassen, dass Israel mit Kriegsverbrechen davonkommt, das Erbe der deutschen Verbrechen gegen das jüdische Volk nicht verbessern wird. Über den heutigen Kongress hinaus haben wir in Deutschland die Pflicht, die Diskussion zu ändern. Wir haben die Pflicht, die große Mehrheit der anständigen Deutschen davon zu überzeugen, dass die universellen Menschenrechte das sind, was zählt, dass nie wieder, nie wieder bedeutet. Für jeden. Ob Jude, Palästinenser, Ukrainer, Russe, Jemenit, Sudanese, Ruanda, für jeden, überall. In diesem Zusammenhang freue ich mich ankündigen zu können, dass die deutsche politische Partei MERA 25 von Diem 25 bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im kommenden Juni auf dem Wahlzettel stehen wird, um die Stimme der deutschen Humanisten zu erhalten, die sich nach einem Mitglied des Europäischen Parlaments sehnen, das Deutschland vertritt und die Komplizenschaft der EU beim Völkermord anprangert. Eine Komplizenschaft, die Europas größtes Geschenk an die Antisemiten in Europa und darüber hinaus ist. Ich grüße Sie alle und schlage vor, dass wir nie vergessen, dass niemand von uns frei ist, wenn einer von uns in Ketten liegt. Soweit die Rede von Yannis Varoufakis, wegen der er ein Rede- und Aktivitätsverbot in Deutschland erhalten hat. Bevor wir zum vorläufigen Urteil des Internationalen Gerichtshofs im Fall gegen Deutschland wegen Beihilfe zum Völkermord kommen, ein kurzer Einschub. Die Freiheitsflottille. Die angekündigte Abfahrt der Freiheitsflottille nach Gaza mit 5.500 Tonnen humanitären Hilfsgütern wurde erneut verschoben, weil der Staat, unter dessen Flagge eines der großen Schiffe fuhr, seine Registrierung zurückgezogen hat. Die Frage ist, warum die Organisatoren mit einem so politisch unverlässigen Flaggenstaat Guinea-Bissau gearbeitet hatten. Rückblick. Bei der Freiheitsflottille 2010 wurde das Schiff Mavi Marmara von israelischen Truppen geentert und 10 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen kaltblütig hingerichtet. Dies geschah auf einem Schiff auf See außerhalb der 12-Meilen-Zone. Ein klarer Fall von Piraterie, Mord und zeitweiser Entführung, der aber in keinem der Kolonialländer zu Sanktionen oder juristischen Aktionen geführt hatte, obwohl schon die Blockade Gazas selbst gegen UNO-Resolutionen und Völkerrecht verstößt. Da ist die Resolution des UN-Sicherheitsrats vom 27. November 2023, Resolution 2712. Dieser Sicherheitsratsbeschluss fordert ein sofortiges Ende der Blockade und fordert alle Parteien auf, ihre Verpflichtungen im Einklang mit internationalen Gesetzen und UN-Resolutionen einzuhalten. Hinzu kommt die Resolution des UN-Sicherheitsrats vom 23. Januar 2024, 2720. Diese Resolution fordert ein Ende der Blockade und eine Beendigung der israelischen Angriffe in Gaza. Auch zu nennen ist die Resolution des UN-Menschenrechtsrats vom 5. April 2024. In dieser Resolution fordert der Menschenrechtsrat Israel auf, seine Blockade von Gaza sofort und vollständig aufzuheben. Nicht zu vergessen die Resolution des UN-Generalsekretariats vom 26. Oktober 2023. Diese Resolution fordert ein Ende der Blockade und ein sofortiges Ende der israelischen Angriffe in Gaza. Aus Formatgründen lesen Sie die diversen Verstöße Israels gegen das Völkerrecht wegen der Blockade Gazas im Anhang. Der Internationale Gerichtshof gegen Deutschland wegen Beihilfe zum plausiblen Völkermord in Gaza. Die Verkündung der Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs war relativ kurz und schmerzlos. Schmerzlos für Deutschland. Dadurch, dass Deutschland die Zahlungen an die UNRWA wieder aufgenommen hatte und die Waffen- und Munitionslieferungen drastisch zurückgegangen waren, sah sich das Gericht außerstande, dem Antrag Nicaraguas zu folgen, sofortige provisorische Maßnahmen gegen Deutschland zu verhängen, um die Unterstützung des vermuteten Völkermords in Gaza durch Israel nicht weiter aktiv zu unterstützen. Gleichzeitig aber gab es einen Sieg für Nicaragua, da das Gericht der Meinung war, dass der Fall weiter untersucht und entschieden werden sollte. Das heißt, die formalen Gründe, welche Deutschland anführte, sind ebenso vom Tisch wie die angebliche Absurdität der Behauptung. Allerdings kann das Verfahren noch Jahre dauern. Es gab nur eine Gegenstimme gegen dieses Urteil. Damit haben sich die älteren Richterherrschaften wieder einmal aus der Affäre gezogen und den Vorgang auf die lange Bank geschoben, in der Erwartung, dass alles abkühlen wird und dann niemanden mehr interessiert, was entschieden wird. Und es hat den Kritikern dieser Gerichte der UN etwas den Wind aus den Segeln genommen, eine neue Struktur für das zur Verantwortung ziehen von Völkermördern zu erschaffen. Das Urteil ist Teil der postkolonialen Ordnung, die da heißt, greife nur im äußersten Fall und wenn die Tatsachen geschaffen und nicht mehr verändert werden können, in die Kriege kolonialer bzw. imperialer Mächte ein. Deshalb wurde in Deutschland auch ein echter Strafrechtsparagraf gegen Angriffskrieg, der Paragraf 80 Strafgesetzbuch, gelöscht und angeblich durch das Völkerstrafrecht ersetzt, weil es da weniger Verrenkungen benötigt, um eine Anklage und Verurteilung gegen Kolonialländer bzw. Deutschland zu verhindern. Unsere Qualitätsmedien. Die Reaktion der deutschen staatstragenden Medien ist zurückhaltend euphorisch. In der Süddeutschen liest man die Behauptung, die Beweise seien zu dünn gewesen. Was aber nicht stimmt, denn in diesem Fall gäbe es keine weiteren Ermittlungen und der Antrag Deutschlands, das Verfahren einzustellen, wäre nicht abgelehnt worden. Das Gericht konnte dieser Forderung nicht folgen, weil die Beweise eines Völkermordes durch Israel zu erdrückend sind, wobei es entscheidende Unterschiede zum Beispiel zu Srebrenica gibt, das nach Willen der Bundesregierung als Völkermord anerkannt werden sollte. Diesem scheußlichen Verbrechen der Ermordung kriegsfähiger Männer, abgesehen von den getöteten Kämpfern, die als Zivilisten angegeben wurden, ging eben keine klare Erklärung der Staatsführung voraus und ausdrücklich waren Frauen und Kinder verschont worden, weshalb übrigens auch die israelische Regierung dort keinen Völkermord erkennen mag. Die Tatsache, dass Deutschland die Militärlieferungen inzwischen drastisch eingeschränkt hat und die Hilfslieferungen für die UNRWA wieder aufnahm, führte zwar dazu, dass das Gericht davon absah, Sofortmaßnahmen zu verhängen, ist aber keineswegs ein vorweggenommenes Urteil über Beihilfe zum Völkermord durch die vorherigen Waffen- und Munitionslieferungen. Fazit: Wäre der Internationale Gerichtshof dem Antrag Deutschlands gefolgt, das Verfahren einzustellen, wäre der Aufschrei groß gewesen, weil die Fakten einfach zu deutlich dagegen sprechen. Hätte es Sofortmaßnahmen verhängt, wie das Verbot von Waffenlieferungen, hätte Deutschland das Gericht als politisch urteilend bezeichnet, weil man doch schon von alleine den Forderungen Nicaraguas auch ohne deren Klage nachgekommen sei. Nun gibt es noch ein paar Monate und vielleicht Jahre Zeit abzuwarten, wie sich die Fakten vor Ort entwickeln, und danach ist das Urteil nur noch zweitrangig. Die Frage ist, ob sich der größere Teil der Welt mit dieser Lösung zufrieden geben wird. Dass es brodelt, zeigt auch, dass China die UNO aufgefordert hat, das Attentat auf Nord Stream zu untersuchen. Es gibt zu viele Dinge, von den Angriffskriegen der NATO über Farbrevolutionen mit und ohne Gewalt bis jetzt zum plausiblen Völkermord in Gaza, welche die Welt außerhalb der alten Kolonialländer und der USA nicht mehr akzeptieren wollen. Wobei viele Herrscher auch außerhalb dieser Minderheit noch den Unmut in der Bevölkerung unterdrücken können. Aber dieser Unmut wächst weltweit und die alten Mächte müssen immer gröber darauf reagieren, um die öffentliche Meinung unter Kontrolle zu halten, wie man bei der brutalen Antwort der USA auf seine Studentendemonstrationen sieht. Und so ist es nicht auszuschließen, dass wir in 10 Jahren, spätestens 20 Jahren, eine Alternative zur UNO entstehen sehen. Zum Beispiel durch den Zusammenschluss von BRICS Plus und der Shanghaier Konferenz für Zusammenarbeit SZO mit weiteren regionalen Organisationen Afrikas und Asiens. Es wird immer deutlicher, dass die selbsternannte koloniale bzw. imperiale Elite bald nur noch einen Krieg als Ausweg sehen wird. Abzuwarten bleibt, wie der Streit innerhalb des Finanzkapitalismus ausgehen wird, ob die Gruppe der Klimagegner und Kriegsbefürworter sich durchsetzen wird oder die Gruppe, welche ganz einfach die enormen Entwicklungsmöglichkeiten außerhalb der westlichen Glaubensgemeinschaft und ihrer Vasallen erkennt und Profite ohne Krieg generieren will.
Achtung, wichtiger Hinweis. Apolut musste sich eine neue Kontoverbindung suchen. Die alte wurde uns gekündigt. Damit wir weiter regierungskritisch publizieren können, wechseln Sie bitte umgehend Ihren Dauerauftrag. Unterstützen Sie uns wie bisher, nur ab sofort über unser neues Konto. Tun Sie das bitte heute, am besten jetzt sofort. Kontoverbindung jetzt ändern unter apolut.net/konto.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Jetzt erst recht.